Deutschlandfunk, Andruck.
Im November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt, beziehungsweise einer der alten. Und schon mal Präsident gewesen zu sein, ist eines der wenigen Dinge, die Joe Biden und Donald Trump gemeinsam haben. Ansonsten stehen sie stellvertretend für die gespaltene Gesellschaft, für die beiden politischen Lager in den USA, die einander nicht nur in Opposition gegenüberstehen, sondern kaum mehr miteinander ins Gespräch kommen. Was das im Einzelnen bedeutet, darum geht es im Buch von Arthur Landwehr, der jetzt bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Landwehr.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Herr Landwehr, Sie waren Korrespondent und zwar gleich zweimal, einmal von 1999 bis 2006 und dann von 2018 bis 2022 und Sie haben dort auch zeitweise studiert. Was fasziniert Sie so an diesem Land?
Das ist ein Land, das mich deshalb immer so angezogen hat, weil es ganz viel auf einmal brachte, nämlich eine große Offenheit, eine große Kommunikationslust der Menschen, die ich dann da kennengelernt habe auf der einen Seite und so eine Haltung, die da heißt, ja mach mal, probier doch mal und keiner kommt und sagt, das geht nicht, das kann man nicht, sondern das ist, entspricht nicht der Grundhaltung. Und dann gibt es vielleicht noch mal was Drittes, was mir immer gut gefallen hat. Ich habe an den Amerikanern immer so geliebt, dass sie Freude daran hatten, wenn andere Erfolg hatten. Und das war nicht...
Kein Neid.
Kein Neid. Nein, das ist etwas, was man nicht mag. Also neidische Menschen mag man nicht. Und dieses Miteinanderleben, auch die Amerikaner haben ihre Probleme miteinander, aber das hat mich immer fasziniert, mal abgesehen davon, dass es einfach wunderschöne Landschaften gibt, herrliche Städte, es ist ein ganz tolles Land.
Der Titel Ihres Buches lautet Die zerrissenen Staaten von Amerika. Das heißt, Sie beschreiben die gesellschaftlichen Gräben und erklären, wie diese entstanden sind. Und es gibt zwei wichtige Begriffe in Ihrem Buch. Einmal Kulturkampf und natürlich Identität, die beide eng miteinander zusammenhängen. Ja. Das heißt, es konkurrieren verschiedene Auffassungen von amerikanischer Kultur und amerikanischer Identität. Gab es denn mal so etwas wie eine gemeinsame amerikanische Identität?
Ja, das ist natürlich ein Mythos, nicht? Dass es mal die Vereinigten Staaten von Amerika gab, an dem alle mit dem gleichen Wertegebäude an denselben Zielen gearbeitet hätten. Nein, dieses Land ist eigentlich seit seiner Gründung, seit der Revolution eines gewesen, wo die Menschen zerstritten waren. Also die Frage, ob man eine Revolution machen soll, ob man sich von England loslösen sollte, war alles andere als Konsens. Und dann der Bürgerkrieg, als es um die Sklaverei ging, war der Höhepunkt dieser gespaltenen Gesellschaft. Und man kann das auch bis in die heutige Zeit oder die jüngere Geschichte verfolgen. Der Vietnamkrieg beispielsweise hat auch das Land auseinandergerissen. Was wir heute erleben, ist allerdings nochmal eine Verschärfung des Ganzen, wo es kaum so etwas gibt wie noch miteinander reden, sondern wo wirklich sogar Paare auseinandergerissen werden, sich trennen, weil der eine Trump wählt und der andere nicht.
Ich will mal ein Zitat bringen zu dem, was Sie zur Spaltung schreiben. Die anderen sind diejenigen, die alles zerstören oder verhindern wollen, was einem selbst heilig ist. Die anderen sind unmoralisch, vor allem sind sie unamerikanisch. Es geht um das Recht, als Gruppe die nationale Identität der Vereinigten Staaten definieren zu können und damit den eigenen Status zu sichern. Also ein sehr ausgeprägtes Wir und Die. Und um das konkret zu machen, was das im alltäglichen Leben heißt, da fragen Sie ja sehr genau nach, was die Menschen denken, was sie erwarten, welche Themen ihnen wichtig sind. Und als Beispiel haben Sie einmal Kathy und Dan aus Alabama, die eigentlich gar nicht so entfernt sein müssten. Sie arbeitet nämlich an der Uni und er ist Lehrer. Und trotzdem schreiben Sie, gehören eben diese beiden zu den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Für was stehen die beiden jeweils und woher kommt diese Kluft?
Ich habe vor ein paar Tagen bei Truth Social, das ist dieses soziale Netzwerk, das auch Donald Trump mitgegründet hat, habe ich ein Bild gefunden, das das wunderbar ausdrückt. Da sieht man Donald Trump auf der einen Seite und Joe Biden auf der anderen Seite in Blau und in Rot. Und darüber steht, es kommt jetzt nicht darauf an, den richtigen Präsidenten zu wählen, sondern das richtige Amerika zu wählen. Und diese beiden Amerika, die die beiden auch repräsentieren, sind zwei verschiedene Staaten. Das eine ist eines von Diversität, sehr urban geprägt. Da geht es darum, mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Der Staat spielt eine sehr große Rolle. Das ist das eine Amerika. Und das andere Amerika, das ist eines, das sich konzentriert auf seine Tradition, auch auf traditionelle Werte. Da spielt Religion eine sehr viel größere Rolle. Und so ist es auch mit diesen beiden, die gleich alt sind, die gleich aufgewachsen sind. Aber die eine, die Kathy, gehört mehr zu diesem urbanen und diversen Amerika und hat auch diese Werte für sich adaptiert. Und Dan auf der anderen Seite ist einer, der sagt, wir müssen festhalten an dem, was dieses Amerika für uns ausmacht, woher wir kommen, weil wir sind die wahren Amerikaner. Und um diese Frage geht's. Wer sind die wahren Amerikaner und wer darf das definieren?
Und in diesem wahren Amerika spielt der Liberalismus für die einen eine große Rolle, habe ich rausgelesen. Für die anderen ist es quasi ein Schimpfwort geworden in Land of the Free. Aber ja. Liberalismus, nein, danke.
Natürlich, Liberalismus ist ja eigentlich die Grundlage von all dem, was Amerika auch ausmacht, nämlich Demokratie. Freiheit, alles das kommt ja aus diesem Gedankengut. Aber wenn man jetzt die letzten 20, 30 Jahre verfolgt, dann gibt es eine große Gruppe, und das ist diese arbeitende Mittelschicht im Kernland, die sagt, was ist denn aus diesem Liberalismus geworden? Auf der einen Seite beschreiben sie einen Wirtschaftsliberalismus, der zu neoliberal ist, also zu Globalisierung geführt hat, der mit dazu geführt hat, dass sie ihre Jobs verloren haben, dass sie einen großen ökonomischen Abstieg mitgemacht haben, während andere, die Reichen, immer reicher geworden sind. Mhm. Und sie erleben Liberalismus als etwas, das heißt, alles ist egal, Werte spielen keine Rolle mehr. Da kommen jetzt so wichtige Themen wie Religion, Abtreibung, kommt damit hinein, aber auch die Frage zum Beispiel, was ist ein Mann, was ist eine Frau, also die Auseinandersetzung um Gender, Transgender, welche Rolle hat Familie? Das sind die Fragen, die auseinanderreißt, und das sind Fragen, über die kann man streiten, aber nicht diskutieren. Mhm. Da gibt es keinen Kompromiss, weil es geht nicht mehr um die Frage, was ich will, sondern es geht um die Frage, wer ich bin. Und das reißt das Land so auseinander.
Nun hat ja vor allem die weiße Bevölkerung abseits der Metropolen die Befürchtung, dass ihre Identität bedroht ist, dass sie nicht nur die Privilegien teilen müssen, sondern dass sie in ihrer Identität, ihrer Tradition nicht respektiert werden. Und sie stellen Protagonisten aus allen möglichen Regionen und in verschiedenen Lebenssituationen vor, die das auch sehr nachvollziehbar machen, ohne dass man gleich denkt, huh, wie radikal. Mhm. Sie beginnen aber mit einer Szene in Florida in einer Kirchengemeinde mit Trump-Anhängern. Warum haben Sie diesen Einstieg gewählt?
Die Religion spielt gerade in diesem Kernland, vor allen Dingen im Süden, aber nicht nur, im täglichen Leben immer noch eine ganz, ganz große Rolle. Man darf auch nicht vergessen, dass ja die USA ganz stark auch auf der Basis von religiöser Einwanderung gegründet wurden. Die Menschen, die im 17. Jahrhundert in die USA kamen, waren in Europa verfolgt worden. Das waren radikale Protestanten, und die kamen, um the city upon a hill, also die leuchtende Stadt auf dem Berg zu bauen. Sie kamen nicht, um Geld zu verdienen und nach Hause zu gehen, sondern sie kamen, um dieses Land aufzubauen. Das sind diejenigen, die die Universitäten geprägt haben, die das ganze Bildungssystem geprägt haben und das bis heute prägen. Und die sehen sich auf einem absteigenden Ast, weil sie von einer immer stärker werdenden urbanen, unreligiösen Gesellschaft an den Rand gedrängt werden. Und deshalb sind die ganz wichtig, wenn man mal genau schaut, wer sind diejenigen, die Donald Trump wählen beispielsweise. Mhm. Da gehören diese Evangelikalen dazu. Und das ist ja auch eine der Grundfragen dieses Buchs, das ich da geschrieben habe. 74 Millionen Menschen haben Donald Trump gewählt beim letzten Mal. Da kann man nicht einfach sagen, die sind alle verrückt, sondern dann muss man schon mal die Frage stellen, warum?
Welchen Beitrag haben auch die Demokraten dazu geleistet?
Welchen haben die dazu geleistet? Und es ist so, dass die Demokraten haben gerade die arbeitende Mittelschicht auf dem Land verloren als ihre Wählerklientel, während auf der anderen Seite, jetzt will ich nicht sagen die Republikaner, aber die Trump-Republikaner sehr stark genau diese Gruppe anziehen. Barack Obama, der hat mal gesagt, Donald Trump ist ja nicht die Ursache unserer Probleme. Donald Trump ist das Symptom. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man genau danach fragen, was sind denn die Ursachen? Und da kommen solche Dinge zum einen, das Auseinanderdriften der Werte zwischen Stadt und Land kommt da hinein, die Frage, wie geht man mit Minderheiten um, wie geht man mit verschiedenen Identitäten um und die Frage, was ist dieses traditionelle Amerika, das alles spielt da rein und die auf dem Land fühlen sich beleidigt und an die Seite gedrängt von denen in den Städten und Donald Trump ist derjenige, der sie schützt.
Sie haben auch das Gefühl, dass man sich lächerlich über sie macht.
Ja, man nennt sie Hillbillies, Hinterwäldler. Und dann kommt dann Donald Trump. Wissen Sie, ich war auf so Donald-Trump-Veranstaltungen, diese großen Wahlveranstaltungen, wenn da 5.000, 10.000 Leute sind. Und er steht dann da vorne auf der Bühne und sagt, ihr seid die wahren Eliten. Und ich werde dafür sorgen, dass die, die sich selbst Elite nennen, die in den Städten, die in den Medien, die in der Politik, dass die keine Rolle mehr spielen. Ich werde diesen Sumpf austrocknen. Und weil ihr die wahren Amerikaner seid, die wahre Elite, helfe ich euch. Und dann sagt er ihnen, ihr dürft eines nicht tun, ihr dürft nicht politisch korrekt sein. Ihr dürft euch nicht zwingen lassen, dass ihr eine ganz bestimmte Sprache sprecht. Weil wenn ihr euch das aufzwingen lässt, dann üben sie Macht über euch aus. Und dann zeigt er ihnen, wie das geht. Dann fängt er an zu schimpfen und beleidigt Mexikaner, die einwandern, beleidigt andere Politiker. Und das ist fast wie ein Ventil für ganz viele Menschen, die ihm dann zujubeln. Und sie stehen dann hinter ihm und sagen, er ist derjenige, der uns unsere Ehre zurückgegeben hat. Und das spielt da eben ganz stark mit hinein. Es geht nicht mehr um die Frage, was hat er für eine Politik, was will er für eine Wirtschaftspolitik. Mhm. Das ist nur, spielt nur am Rande. Sondern er ist derjenige, der diesen Menschen...
Der ihnen Selbstwert...
Ja, also gibt den Selbstwert zurück und er sagt ihnen, dass er ihnen hilft, ihre Identität zu schützen.
Apropos Identität, ein Kapitel widmen Sie der Figur des Cowboys. Was hat die denn mit aktueller politischer Kultur zu tun?
Naja, der Cowboy ist die Figur, die ein ganz großes Stück des Gründungsmythos der Vereinigten Staaten repräsentiert, der Wilde Westen. Der Wilde Westen ist ja immer diese Linie gewesen, die sich immer weiter von Ost nach Westen ausdehnt, die Frontier, diese Linie zwischen Zivilisation auf der einen Seite und Wildnis auf der anderen Seite, die sich der Mensch erobert. Und Hollywood hat dann dazu beigetragen, dass der Cowboy so die Repräsentationsfigur dafür wurde, der edle, ehrliche, ehrenhafte Mann, der hilft, die Banditen zu bekämpfen, der am Ende auch dem Sheriff hilft. Das haben wir ja alles in den Western gesehen. Und das steht ein ganzes Stück einmal für das, was viele Menschen noch als ein ganzes Stück romantisierend von den USA erwarten und wofür sie stehen. Und wenn man dann meinetwegen nach Wyoming oder so geht und kommt in so Westernstädte wie Cody, da habe ich mal eine lange Reportage gemacht über Rodeos, Rodeos und so, da können Sie dann eintauchen ein Stück in diese Gründungsgeschichte, in diesen Gründungsmythos der Vereinigten Staaten. Und dann braucht man dafür natürlich auch Waffen. Und die haben eben auch eine große Bedeutung bei der Figur des Cowboys, aber genauso eben auch für die Geschichte Amerikas und für viele Amerikaner, die heute dafür kämpfen, ihre Waffen behalten zu dürfen.
Auch eine religiöse habe ich bei Ihnen rausgelesen, dass Sie bei den Evangelikalen meinen, Sie könnten damit Gottes Werk schützen.
Ja, die Waffen stehen zum einen in der Tradition der Gründungsgeschichte. Wer in die USA kam, damals Amerika war noch nicht die USA, der braucht eine Waffe, um überleben zu können, weil ich kann nur essen, wenn ich mir mein Essen schieße. Bei der Westausdehnung brauchte man die Waffen, um sich schützen zu können. Und bei den Evangelikalen, also bei den Christen, die kamen, und die Evangelikalen heute sind die Gruppe, die am stärksten dafür kämpft, Waffen erhalten zu können und die Waffen als Teil der amerikanischen Kultur zu erhalten, weil die kamen und haben gesagt, nie wieder wird eine Regierung in der Lage sein dürfen, uns unseren Glauben zu nehmen. Nie wieder wird eine Regierung uns unsere Freiheit nehmen und dafür müssen wir bewaffnet sein und wir müssen in der Lage sein, zur Not mit Waffengewalt eine Regierung zu bekämpfen. Und sowas Ähnliches ist am 6. Januar 2021 passiert. Das waren nicht nur Evangelikale, waren viele andere Gruppen, die dabei sind. Aber dieses tief sitzende Verständnis, dass eine Bevölkerung in der Lage sein muss, eine Regierung bekämpfen zu können und dafür bewaffnet sein muss, das sitzt tief drin.
Und auch dieses Misstrauen, ne?
Ja, wobei, die würden das sofort umdrehen. Und die würden sagen, die europäischen Regierungen haben immer ihrer Bevölkerung misstraut, weil sie ihnen nicht erlauben, Waffen zu besitzen. Und die amerikanische Regierung vertraut ihren Bürgern, indem sie ihnen erlaubt, Waffen zu besitzen. Ist ein völlig anderes Verständnis.
Sie berichten auch über die Existenzsorgen der Menschen. Eine Mutter zum Beispiel, deren Töchter im mittleren Alter noch ihre Studiendarlehen abbezahlen. Mhm. Es geht um Menschen, die ihren Job verloren haben. Sie zitieren auch den Journalisten und Buchautor David Leonhardt, der gerade über den amerikanischen Traum und dessen Ende geschrieben hat. Wie dramatisch ist dieser Wandel, dass diese Perspektive für sozialen Aufstieg mittlerweile so eingeengt ist?
Das spielt eine ganz große Rolle, auch bei der Entwicklung des Landes und bei dem Auseinanderdriften dieses Landes. Der Alltag von Amerikanern ist sehr viel härter und sehr viel schwerer, als wir das kennen. Wenn man viel Geld verdient, ist alles einfach. Aber allein schon die Frage, werde ich in der Lage sein, eine Krankheit abzufedern? Mhm. Werde ich nach einem Krankenhausaufenthalt arm sein? Das ist eine Frage, die Amerikaner beschäftigt. Die Frage, ob ich in der Lage sein werde, dass meine Kinder studieren können. Werde ich genügend Geld dafür haben? Werde ich am Ende genügend Geld haben, dass ich im Alter überleben kann? Das sind Alltagsfragen, die Amerikaner tagtäglich beschäftigen, über die man miteinander spricht. Alles Themen, die wir so nicht haben müssen. Und gerade diese arbeitende Mittelschicht, von der ich immer wieder spreche, die zur Kernwählerschaft von Donald Trump gehört, die macht mehrere Abstiegserfahrungen. Eine hatte ich schon erwähnt, nämlich, dass sie heute weniger verdienen als früher, weil sehr viele Jobs ins Ausland gegangen sind. Dann kommt hinzu, dass auch das alte amerikanische Zukunftsversprechen, nämlich, dass es der nächsten Generation besser gehen wird als der davorgehenden, nicht mehr stimmt. Und es ist kaum noch möglich, durch Leistung, durch Bildung, so etwas wie einen Weg durch die sozialen Schichten zu machen. Auch das gehörte ja zum amerikanischen Traum. Ne? Der berühmte Tellerwäscher, der dann zum Millionär wird, den hat es auch nur selten gegeben in der Wirklichkeit. Aber mit Fleiß und mit Disziplin war es eben doch möglich, diesen Weg zu gehen. Alles das zerfällt gerade. Und das ist so etwas, was gerade diese amerikanische Mittelschicht als Abstiegsangst empfindet und jemanden sucht, der ihnen diese Angst nimmt.
Das Thema Gesundheitssystem haben Sie schon angesprochen. Die Menschen gehen nicht zum Arzt, weil sie Angst vor den Kosten haben. Diabetiker nehmen weniger Insulin, weil es so teuer geworden ist. Ja. Dinge, die wir gar nicht so alltäglich uns bewusst machen. Die Rentenrücklage kann draufgehen, wenn man schwer krank ist, wenn man sie überhaupt hat. Also Krankheit ist ein Armutsrisiko. Und Sie schreiben, und Sie sagen, da wünscht man sich jemand, der das regelt. Präsidenten sind ja immer wieder daran gescheitert, eine solidarische Krankenversicherung einzuführen. Ja. Das sei unamerikanisch, lautet das Gegenargument. Ja. Was heißt das genau?
Die Vorstellung für ganz viele Amerikaner, eigentlich die allermeisten, ist, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Das ist ein Teil des Selbstverständnisses, weil es auch ein großer Teil dieser Tradition ist. Die Menschen, die nach Amerika kamen vor 500 Jahren, 400 Jahren, 300 Jahren, kamen in eine Welt, die ohne staatliche Strukturen war. Wer überleben wollte, musste das selbst tun oder mit der Hilfe seiner Nachbarn. Das sind die großen, wichtigen Werte. Ja. Aber dass man sich auf den Staat verlässt, dass man sagt, ich zahle hohe Steuern und dafür kann ich mich auf den Staat verlassen, das ist etwas, woran Amerikaner nicht glauben. Das ändert sich gerade ein bisschen entlang der Küsten in den großen Städten, aber für den größten Teil der Bevölkerung ist das nicht so, sondern da ist diese Haltung, ich sorge für mich selbst und anderen helfe ich dann, wenn sie in Not sind. Punkt. Und da passt eine Krankenversicherung in dem Sinne, wie wir sie kennen, der wir ja alle wunderbar leben, nicht rein. Dann hat das fast schon was Sozialistisches und alle Versuche in der Vergangenheit, so etwas wie eine allgemeine gesetzliche Krankenkasse einzurichten, wurden dann auch immer als sozialistisch diffamiert und dann vom Tisch gewischt. Mhm.
Thema Bildung. Aufstieg durch Bildung hängt natürlich in den USA noch mehr vom Geld ab als in Deutschland. Sie beschreiben, Eltern müssen oder wollen in einen guten Schulbezirk ziehen. Der ist nur deshalb gut mit Geld ausgestattet, weil für große, teure Immobilien hohe Steuern gezahlt werden müssen. Biden hat versucht, zumindest die Community Colleges kostenfrei zu stellen, ist dabei aber auch an der eigenen Partei gescheitert. Also wo versagen die Demokraten hier bei der Rückeroberung vielleicht auch ihrer Kernklientel?
Sie sind natürlich genauso Teil dieser amerikanischen Tradition und sie sind gleichzeitig diejenigen, die darauf angewiesen sind, gewählt zu werden. Das heißt, sie können sich nicht zu sehr entfernen von der Werthaltung ihrer Wählerschaft. Und wenn sie das tun, dann verlieren sie ihren Job. Aber was Sie da beschrieben haben, wie eigentlich das Schulsystem funktioniert, ist etwas, was wir uns kaum vorstellen können. Also Sie müssen wissen, da ist es so, dass amerikanische Schulen, die staatlichen Schulen, werden aus den Immobiliensteuern des jeweiligen Bezirks bezahlt. Und das heißt, ich wohne in einem guten Bezirk mit teuren Häusern und wenigen Kindern, habe ich eine Top-Schule und wohne ich in einem Bezirk mit Sozialwohnungen und vielen Kindern und niedrigen Steuern, habe ich eine miserable Schule. Und das führt natürlich dazu, dass in einer schlechten Schule wird entsprechend schlechter unterrichtet und der Aufstieg wird entsprechend schwieriger. Und deshalb kommt es für Amerikaner, wenn sie irgendwo anders hinziehen, als allererstes darauf an, den richtigen Wohnbezirk zu finden. Und wenn man eine Wohnung sucht, fragt man als erstes danach, wie ist die Schule? Und das führt dazu, dass diese Mobilität, für die die Amerikaner früher berühmt waren, immer weniger funktioniert, weil wenn die Schulen keine Aufstiegschancen schaffen, dann schaffen es nach der Schule eben auch nicht. Ne?
Sie zählen andere Bemühungen von Präsident Biden auf, zum Beispiel eben die Inflation zu zähmen, Infrastruktur zu verbessern. Was davon verbuchen denn die Wähler sozusagen auf seiner Habenseite und wie könnte man objektiv die Bilanz ziehen?
Also wenn man die Bilanz dieser 3 Jahre, die Joe Biden jetzt Präsident ist, zieht, dann ist er ein sehr erfolgreicher Präsident. Er hat sehr viel mehr geschafft, als man ihm zugetraut hat. Also beispielsweise die Auswirkungen der Pandemie nochmal abzufedern, auch sozial abzufedern, ist ihm gelungen, dann die Infrastruktur der USA zu verbessern, die wirklich marode geworden ist. Dafür hat er fast 1.000 Milliarden Dollar dem Kongress aus der Kasse geleiert. Es gibt jetzt ein Gesetz zur Bekämpfung der Inflation, ist aber tatsächlich eines mit sozialen Leistungen und Umbau der Energieversorgung hin zu grüner Energie und Klimaschutz. Auch das ist ihm alles gelungen. Die Inflation ist runtergegangen, ist jetzt bei 2,5%, aber es wird nicht wahrgenommen. Mhm. Nehmen Sie die Inflation. Inflation ist gefühlt. Die Leute sagen einem dann, weißt du, als Donald Trump Präsident war, kostete dieses Steak im Supermarkt 7 Dollar. Jetzt ist Joe Biden Präsident und es kostet 10 Dollar. Warum sollte ich ihn wählen? Und wenn Brücken gebaut werden, wenn neue Elektroleitungen gebaut werden, wenn das Internet verbessert wird, dann sind das Prozesse, die langsam passieren. Das braucht Jahre, bis man das wirklich wahrnimmt. Und das ist die Schwierigkeit, mit der Joe Biden gerade zu tun hat. Und dann kommt eben bei ihm auch hinzu, dass es ganz viele gibt, die ihm keine weitere Amtszeit zutrauen wegen seines Alters. Und die Republikaner arbeiten ja im Wahlkampf genau mit diesem Thema.
Ja, kommen wir mal zu Trumps Aussichten. Ein verurteilter Kandidat mit noch anhängigen juristischen Verfahren scheint seine Anhänger nicht zu stören. Was stimmt da nicht?
Im Gegenteil. Wissen Sie, 2022 nach den Zwischenwahlen war Donald Trump politisch fast tot. Der hatte sich eingemischt in die Wahlen und die waren sehr schlecht verlaufen für die Republikaner. Und dann kamen diese Prozesse. 4 Anklagen, 4 Strafverfahren mit insgesamt 91 Verfahren, 91 Anklagen. Und in dem Moment kamen seine Anhänger wieder zurück und haben sich wie eine Wagenburg um ihn herumgestellt. Und sagen, er ist derjenige, den wir jetzt schützen müssen, so wie er uns geschützt hat. Er ist derjenige, dem wir helfen müssen. Und für sie ist das der Beweis, dass die Demokraten gar nicht in der Lage wären, Donald Trump politisch zu schlagen, sondern sie brauchen die Justiz dafür, sie brauchen das Recht dafür. Und er spielt damit. Ich habe mir jetzt ein paar Mal so wieder Wahlkampfreden angeschaut in Iowa und in New Hampshire im Vorwahlkampf. Und dann kommt er und sagt, wisst ihr, ich stehe ja hier vor Gericht, aber eigentlich bin nicht ich derjenige, der hier steht, sondern eigentlich seid ihr es. Euch wollen sie mundtot machen, aber ich stelle mich hier hin und nehme diese Verfahren auf meine Schultern. Und dann sind sie ihm dafür dankbar. Und es funktioniert. Und diese beiden Wahrheiten, die heute in den Köpfen der beiden verschiedenen Amerika stecken, diese beiden Wahrheiten prallen jetzt im Wahlkampf aufeinander. Und da haben wir es wieder, da gibt es keine Diskussion, da kann man streiten, aber es gibt keine Diskussion, weil es keinen Kompromiss gibt, wenn es um Wahrheiten geht. Und das ist das ganz große Problem dieses Landes. Und wenn es darum geht zu sagen, wo finden wir eigentlich wieder gemeinsame Werte, wo finden wir wieder ein gemeinsames Ziel?
Sie schließen Ihr Buch mit der konservativen Agenda für eine Zeit nach der Wahl, dem Project 2025. Ja. Können Sie einmal kurz skizzieren, was da vorgesehen ist?
Ja, es gibt ein 900-Seiten-Papier, das von einem der Thinktanks entwickelt worden ist mit ehemaligen Mitarbeitern von Donald Trump für eine zukünftige republikanische Regierung. Also es wird sehr viele Rückschritte wieder geben, die jetzt schon angekündigt sind. Es beginnt in der Umweltpolitik. Das ist ganz wichtig, da an der Stelle wieder hin zu fossiler Energie, weg von Klimaschutz, weil man sagt, das ist unamerikanisch, aber unamerikanisch in dem Sinne, dass man sagt, unser Wohlstand, unsere Gesellschaft beruht eben auf fossiler Energie. Aber es geht dann auch um Verteidigung und es geht um die Frage, wie man mit internationalen Institutionen umgehen will, NATO beispielsweise, ja. Da müssen wir uns auf einiges einstellen. Die USA werden sich in Zukunft sehr viel stärker auf den pazifischen Raum konzentrieren, auf China, weil das ist der neue Gegner. China ist der neue Konkurrent. Das gilt übrigens nicht nur für Donald Trump, sondern das würde auch ein Joe Biden machen. Der ist dann nur ein bisschen netter in der Art, wie er das macht. Aber wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Amerikaner unter Donald Trump von uns verlangen und von allen Europäern verlangen, dass wir uns selbst verteidigen, dass wir diejenigen sind, die auch diesen Ukraine-Krieg zu Ende bringen. Und dass wir so Verteidigung wieder aufbauen, dass die Amerikaner den Rücken frei haben für ihr Engagement im Pazifik und bei China. Und ansonsten ist hier auch das Ziel, die Zentralregierung sehr viel stärker in den Mittelpunkt zu rücken und auch den Präsidenten nochmal mit mehr Macht auszustatten, als er das bisher hat.
Vielen Dank an Arthur Landwehr, Autor des Buches Die zerrissenen Staaten von Amerika, alte Mythen und neue Werte. Ein Land kämpft um seine Identität. Im Drömer Verlag erschienen. Vielen Dank, Herr Landwehr.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen. Vielen Dank.